Herzlich willkommen zur neuesten Folge meines BI-Podcasts. Mein Name ist Bernd und in dieser und den nächsten Folgen möchte ich mich ausschließlich mit dem Thema DAX beschäftigen, also mit der Möglichkeit, mittels Data Analysis Expressions das DART-Modell im Power BI oder auch im Excel Power BI oder auch im SQL anzureichern. Wir werden aber in dieser Serie uns hauptsächlich ums Thema Power BI kümmern. Viel Spaß damit! Okay, also die Vorlage für diese BI-Serie hier vom BI Ninja ist das Buch, das ultimative DAX-Handbuch, geschrieben von Marco Russo und Alberto Ferrari. Das sind zwei italienische SQL-Entwickler, die seit längerer Zeit schon im Power BI-Thema drin sind. Power BI wird gemacht, SQL und jetzt eben auch Power BI mit DAX. Das ist das Template. Wir starten mit Kapitel 1. Was ist DAX? Ja, DAX an sich steht für Data Analysis Expressions, so diese Programmiersprache für Power BI, für Power BI und für die Analysis Services. Und am Anfang ist es so, DAX ist am Anfang recht einfach zu erlernen, ja. Aber wenn man dann natürlich die fortgeschrittenen Konzepte dann angeht, dann muss man dranbleiben. Ja? Da sollte man dranbleiben, um nicht aufgeben und dann das Ganze immer besser verstehen. Ja? Jetzt einmal geht es darum, was ist ein DART-Modell? Ein DART-Modell ist die Grundlage von DAX. Ein DART-Modell mit Bezug auf Tabellen und Beziehungen, wenn wir uns diese Begriffe mal kurz einmal anschauen, bevor wir dann ein bisschen tiefer gehen. Das DART-Modell ist nichts anderes als eine Anzahl von Tabellen, die für Beziehungen miteinander verbunden sind. Wenn ihr zum Beispiel eine Verkaufstabelle habt, im DART-Modell eine Produkttabelle, dann habt ihr einen Produkt-Key und eine Produkt-Key auch in der Verkaufstabelle. Die sind miteinander verbunden über sogenannte 1-zu-1-Beziehung. Das heißt eben eindeutig in der Produkttabelle und mehrfach vorkommende Verkaufstabelle. Wenn diese Beziehung besteht, dann hat man ein DART-Modell mit Beziehungen, obwohl eigentlich auch eine einzelne Tabelle auch als DART-Modell schon durchgehen würde. Also, es gibt die Einseite, das sind die Lookups, und die Endseite die Haupttabellen. Ja, also zum Beispiel haben wir, kann man sagen, Produkte und Subkategorie, Unterkategorie. Ja. Eine Unterkategorie kann viele Produkte enthalten. Jedes Produkt kann nur einer einzigen Unterkategorie zugeordnet werden. Ja. Das ist so typisch 1-zu-1. Es gibt auch Sonderfälle, 1-zu-1 und schwache Beziehungen, M-zu-N, die können wir beides einmal streichen. Da dann wesentlich später, wir gehen jetzt mal davon aus mit 1-zu-N, klassisch eben, dass wir eben die klassische Beziehung haben. Es gibt auch Beziehungsketten, dann kann sich das über mehrere Tabellen das Ganze natürlich erschließen, von der Verkaufstabelle über die Produkttabelle, die Unterkategorie und die Produktkategorie. Ja. Und die Kreuzfilterrichtung schließlich noch sieht man dann auch in diesem Beziehungsfenster von Power BI. Das ist die Filterung. Normalerweise ist es eine sogenannte unidirektionale Filterung, die geht dann immer weg von der 1-Seite zur N-Seite, also von der Hilfstabelle zur Haupttabelle. Es gibt auch die bidirektionale Filterung, die wir jetzt aber außen vor lassen. Wir sprechen jetzt von der eindirektionalen oder unidirektionalen Filterung. Und das bedeutet eben, dass die Filterung immer auf der 1-Seite beginnt und über die Beziehung dann runter geht der Filterfluss auf die N-Seite. Deswegen würde ich auch in einer Rock-Code-Darstellung, in der Darstellung die Haupttabellen eher unten ansetzen. Die Filterung fängt oben an, in der einen Seite geht runter zur N-Seite und pflanzt sich quasi fort, auch über die Beziehungskette, wenn man dann natürlich mehrere Tabellen hat. Für Excel am Ende schaut es so aus, die Wurzeln von DAX sind tatsächlich im Power BI von Excel. Da hat alles mal so gestartet. Im Excel kennen wir ja diese Z1-S1-Konvention über Zelladressen, das kennen wir ja. Da gibt es eben Zellen in den Spalten, die verschiedene Datentypen haben können. In DAX gibt es nur Tabellen und Spalten. Ja? DAX-Ausdrücke beziehen sich immer auf Tabellen und Spalten. Deswegen muss natürlich auch der Code anders geschrieben werden. Ja? Wenn man Excel mit der Funktion als Tabelle formatieren arbeitet, dann hat man so eine Spaltenreferenzierung auch schon mit dem Add-Zeichen. Das kennt man als Excel-Power-User, als User. Im DAX generell geht es aber davon aus, ja? Denn in DAX wird davon ausgegangen, dass man eben diese Spaltenreferenz hat. Ja? Alle Formeln müssen immer auf Spalten in Tabellen verweisen. Und das ist natürlich am Anfang ein gewisses Umdenken, und ein DART-Modell basiert eben auf mehreren Tabellen. Ja. Und da gibt es dann eben den Unterschied herauszuarbeiten zwischen Excel, intelligenten Tabellen und den Möglichkeiten mit DAX, und das ist natürlich dann mit gewissen Übungen relativ schnell vertrieben, zum Beispiel bei der Summe. Ja. Gut. DAX versteht, dass wir alle weiter in der Spalte summieren wollen, wenn wir den Spaltennamen innerhalb einer Aggregation, also zusammenfassen, verwenden. Das ist klar. Und eins ist auch wichtig, Excel und DAX sind beides funktionale Sprachen, das heißt, sie arbeiten mit Funktionsaufrufen, mit Ausdrücken, die dann über Funktionsaufrufe aufgerufen werden. Bei DAX ist immer alles ein Ausdruck, der ganze Ausdruck. Es gibt keine Schleifen, Anweisungen, Sprünge in anderen Programmiersprachen. Dann gibt es noch Iteratoren. Iteratoren, die iterieren über eine Tabelle und führen eine Berechnung für jede Zeile der Tabelle durch, dazu später noch etwas mehr. Und das Ergebnis wird dann aggregiert, um den angeforderten Einzelwert eben zu bringen. Zum Beispiel ist SumX, also X sind die Iteratorfunktionen SumX, AverageX und so weiter, was man sehen wird. Ja. Wie gesagt, am Anfang ist DAX relativ easy, man kommt da relativ einfach rein, man hat erste Erfolge, aber dann gilt es dran zu bleiben, um eben so erweiterte Konzepte wie Auswertungskontext, Filterkontext und so weiter, Kontextübergang zu verstehen. Wenn man da dran bleibt, dann, wie gesagt, dann kann man wirklich mit DAX schon das Datenmodell dementsprechend erweitern. Kurz zu zwei anderen Zielgruppen, SQL-Entwickler. Bei SQL ist es so, SQL ist eine funktionale Sprache, eine deklarative Sprache, Entschuldigung, im Vergleich zu DAX, die eine funktionale Sprache ist. Das heißt, bei SQL gibt es eben die Select-Anweisung, die From und vor allem die Inner-Join, wenn man zum Beispiel Kundenabfragen mit der Sales-Anfrage verbinden möchte. In DAX sind die Beziehungen schon Bestandteil des Modells, man muss sie nicht extra definieren, sie sind immer ausschließlich Left-Outer-Join, also von 1 zu N, wie man es erkennt von dem Venn-Diagramm zum Beispiel, wenn man sich das anschaut. Und das heißt also, dass die auf der einen Seite der eindeutige Schlüssel ist und mehrfach auf der einen Seite, und dieser Join läuft dann über die Beziehung von der Hilfstabelle zur Haupttabelle. Und DAX erkennt die bestehende Beziehung, es führt also automatisch und modellkonform bereits diese Beziehung aus, muss nicht extra definiert werden. In SQL hat man eben die andere Möglichkeit, dass man das eben mit dem Inner Join definiert. DAX gilt auch als Programmier- und Abfragesprache, das heißt, DAX gibt es keinen Unterschied praktisch zwischen Abfrage und Programmierung, im Gegensatz zu SQL. Es gibt eine Vielzahl von Funktionen, die Tabellen manipulieren und selbst Tabellen zurückgeben können, zum Beispiel mit der Filterfunktion, dazu später mehr. Wenn ihr von der MDX-Schiene kommt, ja, dann seid ihr natürlich gewohnt, mehrdimensionale Räume, ja, Dimensionen, Members, Hierarchien und so weiter, Koordinaten. Das kann man alles, muss man alles über Bord werfen, wenn man DAX dann loslegt. DAX ist da anders. Grundlage des DAX-Raums sind immer Tabellen, Spalten und Beziehungen. Das ist eben die Grundlage. Ja. Es gibt nicht mehr diesen Raum, diese Dimensionen. Eine Tabelle ist einfach nur eine Tabelle und um Werte zu berechnen, kann man sie prüfen, filtern, enthaltene Werte summieren. Alles basiert auf den zwei einfachen Konzepten bei DAX, Tabellen und Beziehungen. Und in MDX hat man da eben einen anderen Zugang, auch mit Select-Anweisungen und mit verschiedenen Möglichkeiten und davon die Scope und so weiter. Davon sollte man sich von diesem Denken befreien, wenn man mit DAX durchstarten möchte. Und dann geht es eben, und darum geht es hier in dieser Serie, dieser BI-Ninja-Serie, um BI-Benutzer, Power-BI-Benutzer. Das heißt, am Anfang braucht es ein bisschen, es ist ein leistungsstarkes Analyse- und Modellierungstool mit Power BI. Und wenn man sich nahtlos mit DAX das Ganze verbindet, hat man mächtige Möglichkeiten und kann sich auf eine wunderbare Reise durch die Welt von DAX freuen. Und ich hoffe, ich kann euch diese Reise ein wenig mitnehmen. Wichtig ist aber am Anfang natürlich, am Anfang ist man begeistert über die neuen Möglichkeiten. Dann, wenn es ein bisschen umfangreicher wird mit Auswertungskontexten, Calculative-Funktionen, dazu auch noch später, wird es Challenge. Aber wenn man dran bleibt, dann diesen Step überschreitet, dann hat man den DAX-Guru-Status dann früher oder später dann auch erreicht oder zumindest den Status, dass man aktiv mit DAX eigene Matrix erstellen kann. So, jetzt in Kapitel 2 geht es um das Thema Einführung in DAX, generell DAX-Konzepte. Ja, es geht ums Eingemachte. Es ist ein tabellarisches Modell, wie wir schon gehört haben. Und prinzipiell gibt es ja zwei Elemente, die man mit DAX erstellt. Oder drei, das wären die berechneten Spalten, die Meshes und noch Tabellen kann man erstellen. Ja. Da, zu den Tabellen dann im nächsten Kapitel. Prinzipiell wird das also referenziert mit Tabellennamen, gefolgt von Spaltennamen in eckigen Klammern. Wenn man mit einer berechneten Spalte arbeitet, sollte man es genauso handhaben. Wenn man mit der Mesh arbeitet, dann nur mit dem jeweiligen Spaltennamen, dazu gleich mehr. Und man könnte auch die Kommentare im DAX, wenn man sie schreibt, muss sich vorstellen, schreibt es dann wirklich, wie wenn im Excel eine Wenn-Funktion schreibt, halt in dem Fall if-die-if-Funktion und so weiter, könnte es auskommentieren, da gibt es verschiedene Kommentarzeichen, das werde ich dann im Video zeigen auf der Tool Academy. Und es gibt insgesamt, wenn man es genau nimmt, 7 verschiedene Datentypen, DAX-Datentypen in der Sprache, nämlich Integer, also die ganze Zahl, Dezimal, Währung, Date, Time, Boolish, also wahr, falsch, Zeichenfolge, also String und Variant. Also diese 7 Datentypen gibt es. Zu den Datentypen ist es so, DAX verfügt über ein leistungsfähiges Typenbehandlungssystem. Man braucht sich im Punkt der Datensachen keine großen Sorgen machen. In einem DAX-Ausdruck basiert der resultierende Typ immer auf dem Typ des im Ausdruck verwendeten Terms, also der Grundterms. Das muss man dann wissen, wenn jetzt einmal was nicht zurückgibt, was man erwartet. Ja? In dem Fall muss man sich den Datentyp der im Ausdruck selbstverwendeten Termin genauer anschauen. Und dann gibt es so ein Verhalten, das man als Operatorüberladung bezeichnet im DAX. Wenn jetzt zum Beispiel einer der Termine in einer Summe ein Datum ist, ist das Ergebnis auch ein Datum. Wenn in derselben Operator mit ganzen Zahlen verwendet wird, dann ist das Ergebnis ebenfalls eine ganze Zahl. Das ist eben die Operatorüberladung. Und zusätzlich wandelt DAX übrigens auch Strings automatisch in Zahlen und umgekehrt, wenn der Operator dies erfordert, Stichwort ein Plus für Zahlen und das kaufende Und für String. Ja? Wenn ich jetzt sage 5, kaufendes Und 4, bekomme ich eben 5, 4 angezeigt. Wenn ich 5 plus 4 mache, bekomme ich die 9 angezeigt. Ja? Das ist also ähnlich wie im DAX. Der resultierende Wert hängt immer vom Operator ab und nicht von den Quellspalten, die eben je nach Anforderungen Operator eben auch umgewandelt werden, sollte man wissen. Zu den Datentypen, Integer ist ein Integer-Datentyp, 64-Bit-Wert, Dezimal, Gleitkommazahl, doppelte Genauigkeit, Currency, ja, feste Dezimalzahl mit Währungen, die durch 10.000 geteilt wird. Beim Addieren und Subtrahieren von Currency-Datentypen, wenn die alle Dezimalstellen ignoriert, über die vierte Dezimalstelle hinausgehen, bei der Multiplikation-Division ist es genauer. Datetime ist die Möglichkeit, Datumsangaben zu speichern und wichtig ist auch, die gelten prinzipiell seit dem 30. September 1899. Und der Nachkommaanteil ist dann, ganze Zahl ist die, eine Zahl ist die Anzahl der Tage und der Nachkommaanteil ist die Stunden, die Minuten innerhalb dieses Tages. Also das ist die Datetime-Datentyp, den man dann noch weiter aufsplitten kann. Boolean ist eben True or False, das kennt man. Logikbedingungen zum Beispiel brauchen das natürlich Strings im Text, 16-Bit-Format. Und Variant ist ganz interessant, Datentyp, der wird für Ausdrücke verwendet, die je nach Bedingung unterschiedliche Datentypen zurückgeben können. Also es könnte entweder einen Integer oder einen String zurückgeben, ja, und dann kann man als Variant das Ganze definieren. Gut. Ein Variant-Datentyp kann übrigens nicht als Datentyp für eine Spalte in einer regulären Tabelle verwendet werden, klarerweise, weil die müssen ja gleich sein. Ein DAX-Measure dagegen und ein DAX können eine Variant sein. Da gibt es noch die klassischen Operatoren, die man vom Excel kennt, Klammern, Rechenoperatoren, Vergleichsoperatoren, Ungleich zum Beispiel, Textverkettung, also kaufliches und Ampersand, Double Double Pipe ist OR, In, Out gibt es, also ähnlich wie man es vom Excel kennt, die klassischen Operatoren, die es eben gibt im DAX. Tabellenkonstruktoren kann man auch noch erstellen, das ist dann mit einem geschweiften Klammern zu Tabellen dann im nächsten Kapitel. Und jetzt ist wichtig eben, nachdem man es am ersten Eindruck von dieser ersten Syntax bekommen hat, es gibt eben, wie gesagt, Berechnungsspalten und Measures. Sie sind ähnlich, sie sind ja beide mit der gleichen Sprache, werden sie erstellt, aber sie sind doch so unterschiedlich. Ja. Das Begreifen des Unterschieds ist der Schlüssel, dass man dann wirklich in DAX in seiner Vollleistungsfähigkeit dann erkennt. Berechnete Spalten, um es so vorstellen, eine berechnete Spalte ist eine neue Spalte, die dem Modell hinzugefügt wird, die aber nicht aus der Datenquelle geladen wird oder im Power GUI erstellt wurde, sondern durch Einzug von einer DAX-Formel erstellt wird. Sie unterscheiden sich nicht von allen anderen Spalten in der Tabelle dann. Sie können in Zeilenspalten, Filternwert einer Matrix dann verwendet werden. Das ist eine berechnete Spalte. Wichtig, der für eine berechnete Spalte definierte DAX-Ausdruck, der arbeitet immer im Kontext der aktuellen Zeile-Tabelle, zu der ihm diese Spalte gehört. Das heißt, er gibt immer den Wert für die aktuelle Zeile zurück. Ja? Auf die der anderen Zeilen können Sie dagegen nicht direkt zugreifen. Wichtig ist das Verhalten auch bei der, es wird für die Berechnung komplexer berechneter Spalten ist immer eine Prozessorzeit und nicht Abfragezeit. Und das wiederum führt zu einer Steigerung der Benutzerfreundlichkeit, weil man natürlich dann wesentlich schneller das Ganze berechnen lassen kann. Allerdings sollte man schon beachten, wichtiger Punkt, wir haben auch gleich hören, berechnete Spalten brauchen eben kostbaren Arbeitsspeicher. Wenn man also die Wahl zwischen Spalten und Measure, die Situation gibt es manchmal, dann auf jeden Fall für ein Measure entscheiden, weil das keinen Platz braucht, im Gegensatz zum Spalten. Ein typisches Beispiel vielleicht wäre, wenn man jetzt hat, man hat zum Beispiel ein Delivery Date und ein Order Date und man zieht quasi vom Datum, vom Lieferdatum das bestellte Nummer, dann müsste man ein Datum bekommen, das ist in dieser Operatorüberladung. Wenn man aber das mit dem Int-Datentyp in der Formel voranführt, dann wird eine ganzzahlige Zahl draus, dann bekommt man also wirklich mit der Spalte Days to Deliver, also abgezogen vom Lieferdatum das Bestelldatum in Tagen. Ja, und das ist natürlich dann absolut tolle Sache. Measures werden anders definiert, ja, im Gegensatz zu Spalten. Und zwar, wann immer Sie nicht für jede Zeile einen Wert berechnen, sondern einfach diesen aus vielen Zeilen aggregieren wollen, zusammen, also aggregieren wollen, ja, was berechnen wollen, dann wird es als Measure bezeichnet. Ein Beispiel wäre, wenn man zum Beispiel bei einer berechneten Spalte sagt, man hat eine Gewinn-Percentage, indem man den Gewinn durch den Umsatz dividiert, ja, dann als berechnete Spalte, dann kann man das bekommen. Allerdings ist das Gesamtergebnis eindeutig falsch, denn unten beim Gesamtbetrag bekommt die Summe der einzelnen prozentualen Anteile, weil sie unten summiert. Ja. Und dadurch ist es natürlich wesentlich falsch. Und das müsste man dann im Endeffekt dann lösen, indem man auf ein Measure umstellt. Das heißt, wenn man also nicht zeilenweise, sondern mit aggregierten Werten arbeiten muss, dann eben ein Measure. Ja? Wichtig, sowohl Measures auch Berechnungsspalten, wenn ich DAX-Ausdrücke, der Unterschied liegt im Kontext der Auswertung. Ein Measure wird immer im Kontext des visuellen Elements oder ein DAX-Ausdruck ausgewertet. Das heißt, je nachdem, wie der User interagiert, und eine berechnete Spalte wird auf Zeile in der Tabelle berechnet. Das heißt, wir werden später erfahren, dass es bei Measure im Filterkontext handelt und von der Auswahl des Nutzungsberichts abhängt. Eine Spalte wird sich von Slicern oder irgendwelchen anderen Filterungen nie beeinflussen lassen, sondern nur, wenn die Daten aktualisiert werden, wird sie neu reingeladen. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied, dazu später auch mehr. Ein Measure muss übrigens auch in einer Tabelle definiert werden. Gut, da werden wir gleich was sehen. Jetzt zu den Unterschieden nochmal schnell. Sie sehen ähnlich aus, aber nochmal die Unterschiede. Der Wert einer berechneten Spalte wird bei der Datenaktualisierung ermittelt und verwendet die aktuelle Zeile als Kontext, ja, der Zeilenkontext. Das Ergebnis ist unabhängig vom Benutzerhandlung. Ich kann dann immer Slicer haben, die Spalte wird immer so bleiben. Ein Measure dagegen bearbeitet Aggregationen von Daten, die durch den aktuellen Kontext definiert sind, Filterkontext, wie zum Beispiel Matrix der Pivot-Tabelle, durch die Filterungen, durch Koordinaten und eben auch durch die Benutzeraktivitäten. Ein Measure arbeitet immer mit Aggregationen von Daten im Auswertungskontext, zum Auswertungskontext dann in einem späteren Kapitel. Wann macht man jetzt berechnete Spalten oder stellt berechnete Spalten, wann Measures? Berechnete Spalten braucht man dann, wenn man berechnete Ergebnisse in einen Slicer anordnen möchte. Ja? Also wirklich fix berechnete Ergebnisse, die man eben durch Koordinaten und Filterungen nicht beeinflussen möchte. Oder auch, wenn man Text- oder Zahlen kategorisieren möchte oder einen Ausdruck definieren möchte, der strikt an die Zeile eben gebunden ist. Ja? Das wäre das Thema. Measures ist dann, wenn man zum Beispiel Gewinnprozentsatz in Berichtsauswahl braucht, weil dann braucht man ja die richtige Summe. Ja? Oder auch Verhältnisse des Produkts zum Beispiel zu allen anderen Produkten zu berechnen, aber zum Beispiel beide nach Jahr und Region zu filtern. Ja? Das wäre so die Möglichkeit, ein Verhältnis eines Produkts zu anderen Produkten, aber eben beide auch zu filtern. Das geht eben nur mit einem Measure und nicht mit einer berechneten Spalte. Wenn man die Wahl hat, es gibt manchmal die Situation, wie gesagt, das ist gleich mit beiden lösen kann, einen Measure, weil der erst zur Abfragezeit ausgewertet wird und auch keinen Speicherplatz braucht. Die beste Möglichkeit, also Wert in DAX-Berechnung, ist ein Measure. Man kann natürlich Measures in berechneten Spalten verwenden, klar. Man kann auch umgekehrt berechnete Spalten in Measures verwenden, aber dazu dann mehr beim Kontextübergang. Noch ein Konzept, das nicht unbedingt sind Variablen. Variablen werden definiert, wie auch in anderen Programmiersprachen, um eben immer wiederkehrende Elemente der Formel, Formelteile eben schneller abfragen zu können, und da wird eben der Ausdruck eben ausgewertet, und bei allen nachfolgenden Abrufen wird der zuvor berechnete Wert ausgewertet von einer Variable. Sie sind auch als Optimierungstechnik nützlich, weil durch der Code lesbarer wird und schmäler wird. Ja. Jetzt zum Thema Fehlerbehandlung. Es gibt drei Fehlerprinzipien bei der DAX: Konvertierungsfehler, Fehler bei Rechenoperationen und leere oder fehlende Werte. Konvertierungsfehler sind, wenn man jetzt das Thema DAX konvertiert, String- und Zahlenwerte. Das macht ja normalerweise der Operator sofort, das haben wir schon gehört. Jetzt kann es aber dann wirklich Situationen geben, wo das Ganze durchgemischt wird, wenn man eine Variable hat, plus 100 zum Beispiel. Und da muss man darauf vertrauen, dass er das konvertieren kann. Ja? Und es ist wichtig, wenn man Fehler vermeiden möchte, ganz wichtig im DAX proaktiv eine Fehlererkennungslogik hinzuzufügen, ja? Um Fehlerbedingungen im Vorfeld abzufangen. Ja? Und es kann natürlich solche Sachen geben, zum Beispiel Division durch 0, wo dann Ergebnis Infinity ist, und andere klassische Sachen, die man vom Prinzip auch schon von der Excel-Welt kennt. Ja, das ist im DAX ähnlich. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das abzufragen oder abzufangen. Es gibt zum Beispiel Funktion IS-Error oder IF-Error auch. Ja. Bei leeren oder fehlenden Werten ist, müsst ihr sozusagen, DAX behandelt fehlende Werte, Leerwerte, leere Zellen mit dem Wert Blank. Blank ist aber kein Wert, ist eine eher spezielle Methode. Und Blank ist eben ein eigenes, ein leerer Wert, der aber kein Fehler ist, sondern ein eigener Wert ist innerhalb vom DAX-Universum. Ja. Das Ergebnis des Rechnendrucks ist Blank, wenn mindestens ein Term eben Blank ist. Ja. Dazu dann vielleicht einmal in einem eigenen Video, wenn ihr wollt, wenn ich da was dazu zeigen. Und Fehler abfangen, wie gesagt, dazu gibt es eben die Möglichkeit, mit If-Error zu arbeiten. Also ich sage zum Beispiel, wenn es einen Fehler gibt, wenn ich die Quantity mit dem Preis multipliziere und den Umsatz bekomme, dann gibt ein Blank zurück eine leere Zelle. Ja. Das könnte ich auch lösen mit if, wenn es einen Error gibt, ja, dann Blank, sonst macht den Umsatz. Ja. Mit der if-Error kann ich das aber natürlich besser abfragen, weil das gleich den selben Ausdruck verwendet und nicht, ich muss dann extra nochmal den Ausdruck bringen, eben dann in der is-Error mit der if kombiniert. Ja. In der if-Error sagt man schon, okay, wenn es einen Fehler gibt, dann Blank. Ja. Das ist eben eine Geschichte. Prinzipiell sollte man aber jetzt Folgendes festhalten. Man sollte Fehler bei anderen Funktionen, so komisch es klingt, mehr oder weniger aus dem Weg gehen, weil sie Leistungsfehler beim Code verursachen können. Optimieren kann man wesentlich später erst. In den meisten Fällen ist die Prüfung von den Operanten selber auf Fehler besser als Fehlerbehandlungsengine zu verwenden. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wenn zum Beispiel eine Spalte oder ein Werttest um größer oder gleich 0 ist, dann machst du die Wurzel draus, ansonsten blank und nicht nach einem Error zu suchen. Ja. Und das werden wir dann aber noch in einem späteren Kapitel mal hören, wenn es um die Optimierungen geht, mit den Fehlern zu arbeiten. Jetzt zum Thema DAX-Code formatieren, auch nicht unwichtig. Natürlich könnte man jetzt alles in einer einzelnen Zeile reinschmeißen, nur wird man dann auch als geübter User die Formel nicht mehr verstehen. Es wird zu komplex sein. Anstatt also alles in einer Zeile zu notieren, sollte man das also hier mit einem gewissen Format versehen. Zum Beispiel Enter drücken und dann einrücken. Dazu ein kleiner Tipp. Die beiden Jungs, die das Buch geschrieben haben, auf das ich mich hier beziehe, haben eine Webseite erstellt, daxformatter.com. Dort pastet ihr eure DAX-Formel rein, klickt auf Format und könnt dann eine verbesserte Formel von der Struktur her, also vom Aufbau her, zurück reinkopieren in euer Datenmodell. Ein paar Stichworte vielleicht, man sollte Funktions- oder if immer durch ein Leerzeichen von jedem anderen Term trennen und immer noch in Großbuchstaben machen. Dann, alle Spalten verweise immer in der Form Tabellenname, Spaltenname, gebt grundsätzlich den Tabellennamen an. Mesher verweise immer nur mit dem Mesher-Namen, ohne Angabe des Tabellennamens. Wichtig ist der Unterschied. Ja, da gibt es also so ein paar Punkte. Und wenn die Formel nicht vollständig in die Zeile passt, dann am besten so um 4 Leerzeichen einrücken und dann mit den Klammern arbeiten, um das Ganze etwas besser aufzubröseln. Aber wie gesagt, dexformatter.com. Jetzt zu dem Thema Aggregatoren und Iteratoren. Wir wissen fast, wie es da mal muss mit so aggregierten Daten umgehen können. DAX bietet dann ähnlich wie im Excel eine Reihe von Funktionen, die eben Werte in der Spalte aggregieren können und einzeln zurückgeben können. Das sind eben Aggregationsfunktionen wie zum Beispiel Sum. Das ist klar, Sum oder Min und Max, Average, also solche Funktionen auch Standard, Def, also für die Abweichung. Ja, alle bisher beschriebenen Aggregationsfunktionen arbeiten immer nur mit Spalten, also sie aggregieren Werte aus einer einzigen Spalte. Es gibt aber auch Aggregationsfunktionen, die anstelle von einer einzigen Spalte einen Ausdruck aggregieren können. Die werden Iteratoren bezeichnet. Iteratoren brauchen mindestens zwei Parameter. Als erstes brauchen sie eine durchsuchende Tabelle und als zweiten Parameter einen Ausdruck, der ausgewertet wird. Also zum Beispiel eben die schon vorher erwähnte SumX-Funktion, die eben zeilenweise multipliziert und am Ende das Ganze dann zusammenzählt. Dazu kommt aber relativ bald ein Video auf der Tutorial Academy geben. Das heißt, da kann man mit Average Delivery zum Beispiel wesentlich besser mit einem Mesher die durchschnittliche Delivery Time anzeigen lassen für eine Firma, als man es mit herkömmlichen Sachmitteln machen würde. Ja. Wichtigster Vorteil ist eben, dass nicht auf eine berechnete Spalte angewiesen ist bei SumX, sondern dass man eben das Ganze durchiteriert. Ja. Sie iterieren durch die ganze Tabelle, durch die Zeilen und berechnen dann einen Wert am Ende. Es gibt interessanterweise, man soll es glauben, es gibt keine Performance-Unterschiede zwischen Sum und SumX, denn es ist im Endeffekt die eine und dieselbe Funktion, dazu dann mehr aber noch im übernächsten Kapitel, im Kapitel 4. Jetzt einen kurzen Überblick zu den vorher verwendeten DAX-Funktionen. Es gibt eben die berühmten, wie schon erwähnten, Aggregationsfunktionen, Sum, Average und so weiter. Dann gibt es auch andere Funktionen, die man verwendet mit Suffix A, das ist dann Bullish, das können wir jetzt mal lassen. Count gibt die Zählen, Count A, Count Blank, Count Rows zählt die Zählen in der Tabelle. Wichtig, Distinct Count gibt die Anzahl verschiedener Werte zurück. Distinct Count No Blank gibt die Anzahl verschiedener Werte zurück, wenn sie nicht leer sind. Ja, das gibt es ja. Es gibt also verschiedene Distinct Count, gibt's, wurde 2012 eingeführt, Distinct Count No Blank erst 2019. Ja. Logikfunktionen sind, wie man schon vom Excel kennt, if error schon gehört, dann gibt es eben and, false, not true und or, also die klassischen Logikfunktionen. Und die Switch-Funktion, das ist eine sogenannte Fallunterscheidung, auch eine verschachtelte, eine nested if-Funktion. Man hat dann also, kann zum Beispiel sagen, wenn s kommt die Size small, m kommt medium, l kommt large und so weiter, man muss es aber nicht in verschiedenen ifs verschachteln. Ja. Da gibt es genug Anwendungsmöglichkeiten, dazu auch sicher auch mal ein Video zur Switch-Funktion. Ja. Kann man auch Parameter prüfen. Informationsfunktionen, wenn man einen Ausdruck analysieren möchte, da gibt es also hier ist logical, ist non-text, ist number, ist text. Dann ist es wichtig, dass man eben da mit diesen Funktionen eben arbeiten kann. Dazu dann aber auch später mehr vielleicht mit diesen verschiedenen Möglichkeiten. Rechenfunktionen sind so diese klassischen Funktionen, die man schon vom Excel kennt, wie zum Beispiel Roundup Rundown, Trunk, also Abschneiden, Sealing. Also auch da gibt es einige Funktionen. Trigonomiefunktionen gibt es natürlich auch, Cosinus, Sinus und so weiter. Textfunktionen auch wichtig. Ähnlich wie im Excel Concatenate, Concatenate X, Exact Find, also Find, Verkette, Replace, Ersetze, also links, rechts. Also das ist ähnlich wie Excel, es gibt ziemliche Parallelen. Ja, Konvertierungsfunktionen sind auch interessant. Wir haben ja schon gehört, dass DAX automatische Konvertierungen von Datentypen durchführt, um sie eben an den Operator anzupassen. Sie erfolgt automatisch, aber manchmal muss sie auch explizit durchgeführt werden oder kann durchgeführt werden. Currency zum Beispiel wandelt einen Ausdruck in einen Währungstyp um. Int macht eine Ganzzahl draus, Date und Time nehmen Datumszeit und dann raus, geben einen korrekten Date-Time-Wert zurück. Und dann gibt es noch was natürlich, Strings. Value wandelt eine String in ein numerisches Format um, versucht es zum Beispiel, zumindest. Value im String in numerisch, Format dagegen den numerischen Wert und in ein String-Format. Also zum Beispiel bei Datumsansagen, Angaben kann man mit Format MMM den Monat sich zurückgeben lassen. Ja. Die umgekehrte Geschichte, also Strings in Date-Time-Werte gibt es auch Date-Value. Also Date-Value, da gibt es ja folgende ganz interessante Geschichte. Es gibt die Amerikaner, mehr andere Datumsschemas wie in Europa, die haben also den Monat zuerst, wie den Tag zuerst. Wenn jetzt Date Value einen Datumstyp gibt, wird der mit den regionalen Standardstellen nicht konvertiert werden kann. Interessanterweise führt die Funktion automatisch einen zweiten Konvertierungsversuch durch, das eben zu konvertieren, Strings in Datetime, wo eben Tag und Monat ausgetauscht werden, also sprich Europa und Nordamerika. Und erst dann gibt es eventuelle Fehlermeldung. Verzeihung. Und dann gibt es noch klassische Datums-Uhrzeit-Funktionen wie eben Date, Time, Second, Month und so weiter hier. Kennt man ähnlich auch im Excel und auch im Power Query. Es gibt dann auch speziellere Funktionen, wie gesagt die Time Intelligence, das dann in einem späteren Kapitel. Und denkt dran, intern ist es eine Gleitkommazahl, die vom 30. Dezember 1899 beginnt und die Bruchteile des Tages sind dann quasi die Stunden und die Minuten des Tages. Und dann gibt es noch ganz zwei interessante Funktionen, abschlussrelationale Funktionen, Related Vergleich mit dem S-Verweis und Related Table. Wir wissen ja bereits, dass eine berechnete Spalte immer auf Spalte von der Tabelle verweist, in der sie definiert ist. Aber man könnte, kann man es auch auf eine andere Tabelle verweisen. Ja, das kann man, wenn man eine Beziehung natürlich hat, ja, 1 zu n. Prinzipiell kann man mit der Funktion related auf Spalte in der Bezugstabelle, in dem Fall also auf die 1-Tabelle zurückgreifen. Also zum Beispiel, wenn man in der Tabelle, Verkaufstabelle in der Spalte berechnet, wird die prüft, ob das verkaufte Kategorie zur Handykategorie gehört und dann eben einen Rabatt geben soll. Ja. Dann kann man so machen. In der Sales-Tabelle definiert man dann eine Spalte, wo man sagt, related auf die Category nach Cellphone und dann wird weiter berechnet. Das heißt, es gibt eine Beziehungsabfolge, die bei Sales beginnt und dann weitergeht. Das heißt, bei einer 1-Zeile-Beziehung kann related immer nur von der 1-Seite auf die 1-Seite zugreifen, weil in diesem Fall nur eine Zeile in der zugehörigen Tabelle existiert. Wenn überhaupt. Wenn keine Zeile existiert, gibt es eben blank zurück. Wenn sich ein Ausdruck auf der 1-Seite befindet und ich auf die N-Seite zugreifen möchte, umgekehrt, dann braucht die Related Table Funktion. Ja. Wenn man für eine einzelne Zelle dann mehrere viele Zellen vorhanden sind, also zum Beispiel gibt eine Tabelle zurück, die alle Zellen enthält, Related Table, die verknüpft sind. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie viele Produkte in jeder Kategorie vorhanden sind, können wir also so sagen, okay, ich brauche die Product Category, Name of Products und ich zähle die Zeilen und ich sage es Related Table Product. Das heißt, ich gehe jetzt quasi hinein in den N-Teil vom 1-Teil, weil da mehr, wie es da mehrere gibt, ja, weil ich eben die Anzahl der Produkte brauche, ja, gehe ich also in den N-Teil rein. Das ist eben Related Table. Ja. Auch wie Related kann auch Related Table einer Kette von Beziehungen folgen. 1 zu N. Interessant ist auch, wenn man es dann mit Iteratoren verbindet. Ja. Also dann kann man dann noch viel mehr machen. Dazu sehe ich auch mal ein Video. Jetzt zum Fazit. Wir haben also einige Funktionen kennengelernt, die mit DAX möglich sind, ein paar Konzepte. Denkt dran, berechnete Spalten sind Spalten und Tabelle, die mit einem DAX-Ausdruck berechnet werden. Die Berechnung erfolgt immer bei der Datenaktualisierung dieser Spalten. Eine Wertänderung von der Benutzer, abhängig von der Benutzeranzahl findet hier nicht statt. Measures dagegen sind Berechnungen, die in DAX ausgedrückt werden. Sie werden anders als berechnete Spalten, nicht bei der Datenaktualisierung, sondern beim Zeitpunkt der Abfrage berechnet. Folglich hängt also der Wert immer von der Benutzeranzahl ab im Bericht. In einem DAX-Ausdruck kann jederzeit Fehler auftreten. Es ist immer gut, Fehler zwischen den vor proaktiv zu erkennen und abzufangen und dann die Aggregatoren wie SAM zum Beispiel Praxis und Logit Spalten zu aggregieren. Für die Aggregation von Ausdrücken muss man eben die Iteratoren verwenden, die eben über diesen Ausdruck, über die Zeilenweise iterieren und das am Ende zusammenzählen. Sie Iteratoren suchen sie in der Tabelle und werten den Ausdruck zeilenweise aus. Am Ende der Iteration dann aggregieren sie dann entsprechendes Ergebnis. So, das war jetzt einmal die ersten Einführung. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit den wichtigsten Tabellenfunktionen in DAX auseinandersetzen. Okay, also das waren die ersten beiden Kapitel dieses Buches Was ist DAX und der Einführung in DAX. Im nächsten Podcast geht es ausschließlich um Kapitel 3, um die Tabellenfunktion. Der wird nicht ganz so lange sein wie dieser Podcast. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare und ich hoffe von euch zu lesen und höre euch im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.